Glück auf, Glück auf, der Podcast kommt.
Unter uns, ein Podcast von Unterirdisch.
Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Unter uns, dem Podcast von Unterirdisch. Und heute bei mir Peter Grasmann vom Franziskanermuseum in Villingen-Schwenningen, nicht zu verwechseln mit dem Skiort Villingen. Herzlich willkommen, Peter.
Vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Für die StammzuhörerInnen schon gewohnt, kommt jetzt natürlich erstmal die kurze Vorstellungsrunde und dann würde ich dich eben bitten, dass du einmal kurz erläuterst, wer bist du eigentlich und wie bist du da gelandet, wo du heute arbeitest?
Ich habe in Heidelberg europäische und ostasiatische Kunstgeschichte studiert, hatte aber vorher von der Schule aus schon mal ein Praktikum gemacht hier im Franziskanermuseum und das war dann auch die erste Idee, nachdem ich von der Uni kam, mich hier zu bewerben und hatte das Glück, dass ich dann auch genommen wurde. Ist inzwischen ziemlich genau 10 Jahre her, dass ich hier gelandet bin und habe die ersten Jahre dann als Museumspädagoge gearbeitet, ganz viele Führungen gemacht und Vermittlungskonzepte erarbeitet, Führungstexte geschrieben etc. Und seit 2017 bin ich wissenschaftlicher Mitarbeiter, kümmere mich sehr stark um den archäologischen Bereich, weil ich auch ehrenamtlich in der Denkmalpflege aktiv bin, also bin eigentlich kein Archäologe, aber bin so ein bisschen reingerutscht in diesen archäologischen Bereich. Habe diverse Ausstellungen kuratiert in den letzten Jahren, unter anderem eben auch Kulturwald zur Besiedlung des Schwarzwalds letztes Jahr und war eben auch Projektleiter für dieses Projekt Geheimnisgräberei, dieses Augmented Reality Spiel. Und ja, wie gesagt, also so der archäologische Bereich ist so einer, dem ich mich gerne widme und wo ich natürlich auch immer versuche, dann auch unsere Ausstellung vielleicht ein bisschen auch weiterzuentwickeln in diesem Bereich.
Du sprichst die Ausstellung schon an. Für die meisten, die werden das Museum noch nicht kennen, das Franziskanermuseum bietet eben mehrere Dauerausstellungen und eben dann auch ab und zu Sonderausstellungen. Kannst du da einmal kurz vorstellen, was macht das Franziskanermuseum so aus?
Ja, also eine Besonderheit ist, und daher kommt auch unser Name, dass dieses Museum untergebracht ist in einer historischen Klosteranlage des Franziskanerordens aus dem 13. bis 18. Jahrhundert. Das heißt, wir haben auch noch diese historischen Räumlichkeiten, die an sich schon sehr museal sind und einen schönen historischen Charakter haben. Und in diesen historischen Räumlichkeiten, da ist eben ein Kulturzentrum untergebracht mit dem Museum, aber es finden auch Konzerte dort statt. Es gibt Trauungen, es gibt diverse Events und das Museum ist eben Teil dieses Gesamtkulturzentrums. Das Museum umfasst 3 Dauerausstellungen, einen Bereich zur Stadtgeschichte von den Ursprüngen bis in die Neuzeit, eine volkskundliche Sammlung zum Schwarzwald, die sogenannte Spiegelhaltersammlung und eine archäologische Sammlung, deren zentraler Bereich das keltische Fürstengrab Magdalenenberg ist.
Ja, das ist auch das Stichwort für die heutige Folge, denn ich war ja Ende letzten Jahres bei euch zu Besuch, wovon wusste ich eigentlich, aber ich habe mir dort eben die Dauerausstellung angeguckt mit meinem Neffen und ich war auch sehr, sehr begeistert von den Möglichkeiten, die er dort mit Augmented Reality nutzt. Konkret ausgestellt habt ihr eben ein Keltengrab und vielleicht kannst du das auch noch mal kurz vorstellen, also zur Geschichte der Ausstellung an sich.
Ja, der Magdalenenberg ist ein ganz spannendes Thema und auch ein wichtiges Thema für Villingen. Es ist der größte frühkeltische Grabhügel Mitteleuropas, über 100 Meter im Durchmesser, ungefähr 6 Meter Höhe heute noch. Und der wurde 1890 das erste Mal archäologisch untersucht. Man hat eine Trichtergrabung durchgeführt, also senkrecht von der Spitze des Hügels nach unten gegraben. Und man hatte große Hoffnungen, auf einen Schatz zu stoßen. Das ist ganz witzig, wenn man sich die Zeitungsberichte dieser Zeit mal durchliest, wie die Presse da spekuliert, was für Schätze wohl verborgen sein könnten im Magdalenenberg. Man hat mehrere Tage gegraben und ist dann in die Grabkammer eingedrungen und wurde ziemlich enttäuscht, denn statt dieses erhofften Schatzes fand man eben nur noch wenige Fragmente von, also Holzreste, Lederreste, ein paar Metallfunde, aber nichts, was wirklich spektakulär gewesen wäre. Man hat 80 Jahre lang dann diesen Magdalenenberg mehr oder weniger ignoriert. Man hat auch diesen Grabungstrichter offen stehen lassen. In den 1970er Jahren kam es dann zu einer erneuten Ausgrabung unter Leitung von Konrad Spindler, der später berühmt wurde als einer der hauptsächlichen Erforscher des Ötzi. Und er hat diesen gesamten Grabhügel ausgegraben, also hat ihn quasi geschält wie eine Orange, die ganze Oberfläche abgetragen und dabei 126 Nachbestattungen entdeckt, die konzentrisch um das Zentralgrab herum angelegt worden sind. Das ist so die Geschichte des Magdalenenberges. Dann entstand nach der Ausgrabung in den 70ern ziemlich bald der Wunsch, auch die Zentralgrabkammer, deren Erhaltungszustand noch außergewöhnlich gut war, der Öffentlichkeit zu präsentieren, auszustellen. Man hatte nach geeigneten Räumlichkeiten gesucht und sie schließlich 1976 untergebracht im Erdgeschoss des ehemaligen Waisenhauses. Und dieses Waisenhaus wurde dann in den 90er Jahren, nachdem die stadtgeschichtliche Sammlung ins Franziskanerkloster eingezogen war, mit diesem verbunden durch einen neu geschaffenen Glasgang. Und so entstand quasi das Franziskanermuseum, so wie wir es heute haben. Das ist so die Geschichte der Ausstellung und der Sammlung. Diese Magdalenenberg-Ausstellung wurde natürlich in den 90ern auch nochmal überarbeitet und dem aktuellen Kenntnisstand angepasst. Und zwischendurch haben wir auch immer mal wieder so punktuelle Änderungen und Aktualisierungen vorgenommen. Es gab ja 2011 dann so eine These, dass der Magdalenenberg ein Mondkalender sei. Das ist sehr, sehr umstritten. Aber auch das haben wir dann natürlich auch versucht, in der Ausstellung zu berücksichtigen.
Die Arbeit erinnere ich mich noch mit Grauen. Damit habe ich mich in meiner BA-Arbeit ein bisschen auseinandersetzen müssen. Und es ist natürlich schwierig, wenn man ein Viertel der Gräber einfach ignoriert, damit es passt. Und,
ja, absolut. Wir hatten ja damals ein Symposium auch zu dem Thema, wo auch kontrovers diskutiert wurde. Wir hatten uns natürlich ein Stück weit gefreut über die überregionale Aufmerksamkeit, die der Magdalenenberg damit bekommen hat, wobei zum Teil auch Esoterikerkreise dann auf ihn aufmerksam wurden und man verstärkt zum Beispiel Wünschelroutengänger auf dem Hügel angetroffen hat. Das war dann so ein unangenehmer Nebeneffekt. Aber ja, wir haben das Thema natürlich aufgegriffen in der Ausstellung, aber wir ordnen es dort auch wissenschaftlich kritisch ein.
Ich hatte so das Gefühl, dass um die 2010er Jahre es sehr beliebt war, alles mit Himmelskörpern zu verbinden. Mein persönliches Gefühl ist halt, wenn man in der Lage ist, in einen Hügel so präzise Gräber einzulassen, dass sie exakt den Sternenhimmel abbilden, warum sollte man dann nicht in der Lage sein, Stangensetzungen perfekt in die Flucht zu bringen? Also,
ja, ja.
Was eigentlich das einfachste Unterfangen überhaupt ist.
Ja. Zumal viele der Gräber ja auch nicht in diesen Plan eingepasst werden konnten. Also ein ganzer Bereich, ich glaube so im südwestlichen Teil, der passt gar nicht in diesen Gräberplan hinein. Also es ist schon eine sehr wackelige Angelegenheit.
Die Zahlen jetzt auch nicht im Kopf, aber ich glaube, es fehlt über ein Viertel und das ist dann schon extrem. Als Schüler war ich öfter natürlich da im Museum und war dann auch am Anfang meines Studiums nochmal da. Hat man schon gemerkt, dass es wie viele Museen auch, es ist halt eine Schausammlung. Und da finde ich es jetzt aus meiner Erfahrung oder in meinem Umgang mit eurem Spiel, das hat tatsächlich einen enormen Mehrwert, weil es die einzelnen Objekte sinnvoll miteinander kombiniert, auch Kontexte dazu liefert und das auch wirklich für alle Altersgruppen und alle Interessensgruppen, finde ich, sehr, sehr gut macht. Also sowohl was die gewählte Sprache als auch die Art und Weise, wie das Spiel aufgebaut ist. Ich fand es als jemand, der sich dann schon ein bisschen mehr damit auskennt, doch sehr, sehr interessant und sehr unterhalten. Und ich musste jetzt meinem Neffen auch nicht wirklich viel erklären. Er hat natürlich ab und zu nochmal weiterführende Fragen gestellt. Da war es dann praktisch, dass ich dabei war. Aber er hatte tatsächlich sehr, sehr viel Spaß und hat sehr, sehr viel gelernt. Und was jetzt mein Highlight war, da kommen wir später nochmal zu. Das wäre aus meiner Sicht das Ganze. Wie seht ihr das als Museum? Oder was war so die Grundidee dabei?
Ja, die Grundidee reicht schon relativ lange zurück. Ich erinnere mich, da ich vor vielen Jahren schon mal so eine Augmented Reality Anwendung in London gesehen habe. Ich kann gar nicht mal genau sagen, welches Museum das war, aber es waren irgendwelche Urzeitviecher, die da rekonstruiert wurden. Und das fand ich sehr beeindruckend und dachte dann, diese Magdalenenberg-Grabkammer würde sich eigentlich sehr gut anbieten für Augmented Reality, um eben zu zeigen, wie die Grabkammer mal ausgesehen haben könnte, als sie noch gefüllt war. Denn wir haben ja eben diese Zentralgrabkammer, die heute ausgestellt ist bei uns im Museum. Ist auch ein eindrucksvolles Exponat. Also man konnte sie dann chronologisch datieren auf das Jahr 616 vor Christus. Sie ist aus massiven Eichenbalken gefertigt, hat eine Grundfläche von 6 x 8 Metern, also so groß wie eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ein ziemlich imposantes Bauwerk. Aber sie ist halt leer. Und wenn man sich zum Beispiel mal das Museum in Hochdorf anschaut, was ja auch ein berühmtes frühkeltisches Grab ist, dann ist dort ebenfalls die ehemalige Grabkammerausstattung rekonstruiert. Das Grab war ja ungeplündert geborgen worden. Und das ist natürlich für die Besucher dann einfach sehr eindrucksvoll zu sehen, wie so ein sogenanntes Fürstengrab aussah und was darin eigentlich sich mal befunden hat. Also war eben die Idee, mittels Augmented Reality zu zeigen, was mal drin gewesen sein könnte, wobei sich diese spezielle Technik eben anbietet, weil man nicht in die Originalsubstanz eingreifen muss. Also unser Museumsslogan ist echt sehen, real begegnen. Das bedeutet, dass bei uns auch immer das Original und das Exponat im Mittelpunkt stehen soll. Und wir wollten keine Anwendung, die den Besucher irgendwie aus dem realen Raum entführt oder ihn in so eine digitale Nebenwirklichkeit hinein führt, sondern wir wollten, dass er interagiert mit dem Originalen. Auch diese Zentralgrabkammer in ihrer Bedeutung und in ihrer Präsenz irgendwo hervorgehoben wird. Das war so die Ursprungsidee, mit der wir uns dann beworben hatten beim Land Baden-Württemberg um Fördermittel. Das war damals die Förderlinie Digitaler Wandel an nichtstaatlichen Museen im ländlichen Raum. Und wir haben dann tatsächlich als eines von vier Museen wurden wir dann ausgewählt und haben Fördermittel erhalten. Und es folgte ein Jahr des Coachings durch die Medien- und Filmgesellschaft in Stuttgart, wo dann diese Idee weiterentwickelt wurde. Und dort kam dann der Wunsch auf oder der Gedanke, es wäre doch schön, wenn man die Besucher irgendwie interaktiv mit einbeziehen könnte. Dass sie nicht einfach nur ein Tablet von der Wand nehmen und das auf das Grab richten und dann halt diese Grabausstattung sehen, sondern dass sie auch irgendwie aktiv etwas beitragen, etwas machen können. Also stand dann diese Idee Gamification oder Game im Raum, wo wir erstmal ein bisschen skeptisch waren, weil wir auch, also wir haben dieses Spiel nicht konzipiert mit dem Ziel, konkret eine jüngere Zielgruppe anzusprechen. Das denken immer viele, wenn man sagt, man hat so ein Spiel im Museum, dass man das macht, um Jugendliche anzusprechen. Das stand eigentlich gar nicht so im Vordergrund. Wir hatten eher schon fast die Befürchtung, ein Spiel könnte zu kindlich wirken und könnte uns vielleicht auch ein bisschen die Möglichkeiten nehmen, etwas wissenschaftlich zu vermitteln. Naja, wir hatten dann am Ende dieses Coachings noch einen Inhouse-Workshop hier bei uns im Franziskaner zum Thema Gamification. Das war damals mit Linda Pfister, die an der Hochschule der Medien gearbeitet hat. Und dieser Workshop war wirklich super toll. Und da haben wir dann die Grobidee für das jetzige Spiel entwickelt und uns auch davon überzeugt, dass diese Spielidee eigentlich sehr gut funktioniert. Also das war so die Entwicklung quasi der Grundidee zu diesem Spiel und das, was wir ursprünglich so damit bezwecken wollten.
Weil die ursprüngliche Idee quasi die Objekte, wie sie da liegen, mal zu zeigen, wie sie im eigentlichen Zustand waren. Und das Spiel an sich ist dann entstanden, um das Ganze sinnvoll miteinander zu kombinieren, oder?
Es war so, dass zu dieser Zeit wir auch die Funde aus dem Zentralgrab von 1890 neu inventarisiert hatten. Die hatten alle noch alte Inventarnummern, da haben wir neue Nummern vergeben. Und in diesem Zusammenhang haben wir uns auch mit diesen Objekten nochmal neu befasst. Also nochmal konkret angeschaut, was sind das denn eigentlich für Dinger? Die sehen nicht spektakulär aus. Wie gesagt, das sind so ein paar Lederreste und ein paar Eisenobjekte und ein bisschen Buntmetall. Aber wenn man sich das mal genauer anschaut, dann sagt das doch etwas aus darüber, was ursprünglich mal in diesem Grab drin gewesen ist. Und wir haben dann auch bei Spindler geschaut, was er dazu schreibt. Aber die Publikation ist halt inzwischen auch fast 50 Jahre alt und da hat sich der Forschungsstand ja weiterentwickelt. Also kam auch die Frage auf, was war eigentlich in diesem Grab drin und kann man noch irgendwie rekonstruieren, was drin gewesen sein könnte? Denn das ist ja auch eine Herausforderung, einen Grabkammerinhalt einer geplünderten Grabkammer zu rekonstruieren. Es weiß ja keiner, was drin war, weil das Zeug herausgeholt wurde. Aber wir haben eben diese Reste und wir haben natürlich auch vergleichbare Gräber, die aus derselben Zeit stammen und die ungeplündert waren oder wo mehr erhalten geblieben ist und wo man dann erkennt, es gab so eine gewisse Standardausstattung. Also dieselben Arten von Objekten finden sich doch immer wieder in diesen Gräbern. Ne? Es gibt immer Waffen, es gibt immer Keramikgefäße, es gibt immer diesen vierrädrigen Wagen, es gibt ganz oft noch Bronzegefäße aus dem Mittelmeerraum, die natürlich ein wichtiges Statussymbol waren. Also kann man daraus dann so ein bisschen schon ableiten, wie eine Grabkammer mal ausgesehen hat. Das heißt, für uns war das schon auch eine wissenschaftliche Herausforderung und auch unser wissenschaftliches Interesse, diese Grabkammerausstattung zu rekonstruieren und in dem Zuge auch die Objekte, die bei uns ausgestellt sind, nochmal neu zu analysieren und zu interpretieren. Und da haben sich schon auch interessante neue Erkenntnisse ergeben. Also es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von Holzzapfen, die gefunden wurden. Die sind ungefähr 15 Zentimeter hoch. Und man hat ungefähr 20 Stück von denen gefunden. Ursprünglich dürfte es noch mehr gegeben haben. Und Spindler wusste auch nicht so recht, wofür die verwendet worden sein könnten. Und wir haben uns die nochmal genau angeguckt. Die waren irgendwo oben und unten reingesteckt. Das sieht man. Und wenn man sich jetzt aber diese Höhe anschaut, 15 Zentimeter, dann entspricht das genau der Durchschnittshöhe der Seitenwände von Grabwagen, die man in diesen Gräbern findet. Also ist es doch relativ wahrscheinlich, auch in Anbetracht der großen Zahl dieser Zapfen, dass die Teil einer Gitterung der Seitenwand eines Wagens waren. Das ist jetzt natürlich auch ein Stück weit spekulativ, aber es ist eine plausible Spekulation, eine plausible Hypothese. Und so haben wir dann versucht, auch das Aussehen dieses Grabwagens mal zu rekonstruieren und uns gefragt, können wir anhand der wenigen Fragmente, die vorhanden sind, vielleicht noch sagen, wie dieser Grabwagen mal ausgesehen hat. Das heißt, wir hatten einerseits natürlich das Interesse, dass wir ein Spiel erschaffen, das Spaß macht, das auch ganz, ja, natürlich auch neue Zielgruppen anspricht, also auch diejenigen, die vielleicht mit der nüchternen, trockenen Wissenschaft nicht so viel anfangen können, dass auch denen so die Eckpunkte zur Geschichte des Magdalenenbergs vermittelt werden, dass wir zugleich aber auch neue wissenschaftliche Erkenntnisse hier vermitteln und einfließen lassen können. Zum anderen aber auch den Blick mal wieder ein bisschen so auf diese Zentralgrabkammer lenken, denn in der öffentlichen Wahrnehmung, auch bei denen, die sich für den Magdalenenberg interessieren, stehen eigentlich die diese Nachbestattungen immer eher ein bisschen im Fokus, weil man da natürlich bessere Erhaltungsbedingungen hat und weil die ungeplündert waren und man dort natürlich noch mehr Objekte gefunden hat. Aber zu zeigen, dass diese Zentralgrabe auch ganz spannend ist und sich damit eine interessante Story verbindet, das war schon auch ein Anliegen für uns, dieses Spiel zu konzipieren.
Ich erinnere mich, ihr habt ja dann auch noch Reste von einem Rad mindestens. Ja? Mhm. Und bei der riesigen Grabkammer muss man ja eigentlich davon ausgehen, dass dann ja auch der komplette Wagen drin gestanden hat.
Ja.
Und das fand ich tatsächlich auch sehr, sehr angenehm und auch sehr gelungen, eben, dass ihr sehr umsichtig versucht habt, diese doch teilweise nur in Bruchstücken oder teilweise auch gar nicht erhaltenen Objekte zu rekonstruieren, die wahrscheinlich drin gewesen sein müssen. Also all das, was zum Beispiel auch mit Essen zu tun hat und Trinken, ist ja eine wichtige Rolle, gerade jetzt an diesem Übergang zwischen Hallstatt C und G, wo wir eben mit dem Grabgang liegen. Mhm. Das finde ich, habt ihr ja wirklich sehr, sehr schön ja auch gezeigt. Mein Highlight war ja tatsächlich diese dendrochronologische Untersuchung, weil das auf eine sehr simple Art und Weise das super erklärt, wie wir das machen. Das war ein Punkt, wo ich meinem Neffen ein bisschen mehr das noch erklären möchte. Es kam nicht so ganz rüber, dass eben die Abstände zwischen den Jahrgängen gemessen werden und dass dann aus diesem Zunahme-Abnahme-Diagramm wir dann eben das vergleichen und dass wir nicht die Jahrgänge miteinander direkt vergleichen. Aber trotzdem war das sehr, sehr gut umgesetzt und das halt auch spielerisch zu erfahren. Und das war insofern mein Highlight. Und ich finde, das zeigt halt auch die Möglichkeiten von Augmented Reality. Häufig ist es so, wie du es am Anfang gesagt hast, ja, man hält das Tablet irgendwo hin und dann sieht man das Objekt, aber dann ist es halt das Gleiche wie vorher, nur halt in rekonstruiert. Also ich persönlich finde sowas immer sehr, sehr langweilig, weil es halt die Objekte quasi aus Kontexten herausnimmt und quasi als ein reiner Objektschaugang ist und man nicht mehr so wirklich versteht, wie hängt das eigentlich zusammen. Und das, finde ich, liefert das Augmented Reality-Spiel eigentlich sehr, sehr gut.
Das ist schön zu hören, ja. Das wollten wir auch erreichen. Gerade dieses Thema Dendrochronologie ist natürlich eins, was sehr komplex ist und wo sich viele unserer Besucher schon damit schwer tun, das zu verstehen, weil viele verwechseln es mit dem Jahrringe zählen, was sie so kennen aus ihrer Kindheit, ne? Und es ist ja doch ein bisschen komplexer als das. Man muss dazu sagen, also wir haben dieses Spiel nicht alleine entwickelt, sondern wir hatten eine Firma, mit der wir zusammengearbeitet haben. Das war die Firma Numena in Tuttlingen. Und die haben nicht einfach nur umgesetzt, was wir ihnen vorgegeben haben, sondern die haben sich konzeptionell sehr stark eingebracht und haben ganz, ganz viele Ideen entwickelt. Und ohne die hätten wir das nicht so toll hinbekommen. Also die hatten dann auch die Idee, wie man diese Dendrochronologie auf diese Weise vermitteln kann und so spielerisch runterbrechen kann, dass man es einerseits versteht und es andererseits im Idealfall sogar noch Spaß macht. Weil das ist natürlich die Herausforderung und das ist das, was es natürlich auch ein bisschen schwieriger macht, als wenn man nur Texte schreibt. Also einen Text zu schreiben ist an sich schon schwierig genug, wenn man es mit einem komplexen Thema zu tun hat, das so verständlich zu vermitteln. Aber im Spiel muss man ja zusätzlich noch den Besucher aktivieren, selber etwas zu tun. Er muss selber tätig werden und zum anderen soll das Ganze ja noch Spaß machen und soll auch noch irgendwie ins Gesamtkonzept passen. Also das war schon eine große Herausforderung. Und zwischenzeitlich hatte ich dann auch mal gedacht, naja, bringt das überhaupt was, so ein komplexes Thema anzugehen? Wird das nicht zu schwierig? Sind die Leute dann nicht heillos überfordert? Aber schon bei den ersten Testings und auch jetzt in der weiteren Erfahrung hat sich gezeigt, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. Und insofern ist es schön, dass du auch diese Erfahrung gemacht hast und du das als ein Highlight empfunden hast. Das ist natürlich schön zu hören für uns.
Ja, einfach weil es das Ganze wirklich sehr, sehr simpel rüberbringt und wirklich spielerisch dann auch vermittelt und damit halt auch unterhält. Es dauert ja auch nicht sehr lange. Das heißt, es ist jetzt auch nichts, wo man das Gefühl hat, man hängt jetzt hier an der Stelle fest und man kann sich den Rest nicht angucken. Und ich fand, das war schon sehr, sehr gut und weil es halt tatsächlich für jeden geeignet ist. Also ich glaube, das ist sowohl für Kinder sehr gut geeignet, aber auch jetzt zum Beispiel meine Eltern würden das sicherlich genauso gut können. Und das fand ich schon sehr, sehr stark. Zu der ganzen Arbeit dahinter, du hast ja die Firma schon erwähnt, gab es da noch mehr Personen, die dann an der finalen Umsetzung beteiligt waren? Also wie groß muss man sich das vom Arbeitsaufwand vorstellen?
Also der zeitliche Aufwand war schon enorm. Wir hatten dieses Coaching im Jahr 2019 und dann haben wir noch mal ungefähr ein gutes Jahr daran gearbeitet bis zum Release, bis zum Launch. Das Team war relativ klein. Also wir sind hier im Franziskanermuseum ein ganz kleines Team. Ne? Das konzeptionelle Kernteam, würde ich mal sagen, waren im Wesentlichen drei Leute. Das war Andrea Ion Kojukaru und Lukas Kemner von der Firma Numena. Wie gesagt, die Zusammenarbeit war ganz toll mit denen. Die sind mit wahnsinnig viel Energie und Enthusiasmus an dieses Thema drangegangen, haben sich auch ganz tief in die Materie eingearbeitet. Also es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht, mit ihnen zusammen diese Ideen zu entwickeln und umzusetzen. Dann habe ich eben die Projektleitung von Seiten des Franziskanermuseums geführt. Natürlich hat das Team hier im Haus unterstützt mit Ideen und Input. Unsere Museumsleiterin, Frau Dr. Auer, hat natürlich immer das Zwischenergebnis abgenommen sozusagen und ihrerseits Input geliefert. Meine Kollegin Claudia Geiser hat die Öffentlichkeitsarbeit koordiniert. Mein Kollege Lukas Löffler war Teil des Testing-Teams und hat die Finanzen kontrolliert. Aber das war so das kleine Kernteam, was im Grunde daran gearbeitet hat. Darüber hinaus hatten wir dann noch mit einer Firma zusammengearbeitet für die 3D-Rekonstruktionen. Das ist archäologische Illustrationen in Berlin. Martin Wagner hat da diese 3D-Rekonstruktionen erstellt, die, wie ich finde, auch sehr schön geworden sind. Was auch nicht immer einfach war, weil man zum Teil ja ganz schlechte, spärliche Vorlagenzeichnungen hat und daraus dann irgendwie eine Rekonstruktion erstellen muss. Also das war auch eine Herausforderung. Ganz wichtig war auch noch die Recherche durch die Praktikantin, die wir damals hatten, Patricia Rentschler, eine angehende Archäologin, die ganz viel an Informationen über diese hallstattzeitlichen Gräber für uns recherchiert hat und zusammengestellt hat. Das war eine wichtige Forschung, auf die wir uns dann auch stützen konnten. Und wir hatten noch eine wissenschaftliche Beratung durch Thomas Hoppe, den Kurator für vorrömische Metallzeiten am Landesmuseum Württemberg in Stuttgart, der als einer der renommiertesten Keltenexperten das Projekt begleitet hat und uns da auch sehr stark inhaltlich unterstützt hat. Dann hatten wir noch ein Testing-Team, einen sogenannten Bürgerbeirat. Das waren ungefähr 12 Leute ganz unterschiedlicher Hintergründe, also zum Teil Mehrfachbesucher unseres Museums, zum Teil Leute, die gar nichts mit dem Museum zu tun haben, jüngere, ältere Männer und Frauen, die dann immer die Prototypen getestet haben und uns Feedback gegeben haben, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt, was funktioniert, was nicht gut funktioniert. Das heißt, wir haben das Ganze auch in einem agilen Prozess entwickelt und versucht, passgenau auf die Wünsche und Bedürfnisse der Besucher, der Spieler auch anzupassen. Das war so im Wesentlichen das Kernteam. Wie viele jetzt so insgesamt beteiligt waren, kann ich nicht sagen. Aber es war, wie gesagt, ein relativ überschaubares Trüppchen, was konkret daran gearbeitet hat.
Was wir bei Unterirdisch, meine beiden Kollegen arbeiten ja häufiger auch im musealen Bereich, gehört haben, ist halt, dass solche Ideen abgelehnt werden, weil die Projekte ja auch viel Wartung und Pflege eigentlich benötigen, um das dann langfristig zu finanzieren. Also ist quasi Hand aufs Herz, werden ja durch bei euch sehr viele Ressourcen gebunden oder habt ihr das so konzipiert, dass ihr das relativ gut nebenher handeln könnt?
Wir können das sehr gut nebenher handeln. Also der Wartungsaufwand ist für uns relativ gering. Wir haben einen Wartungsvertrag mit der Firma Numena. Der hält sich kostenmäßig auch im Rahmen und an sich, also es läuft sehr stabil. Wir haben da sehr wenig damit zu tun. Wir müssen da wenig nachjustieren. Es kommt auch kaum zu irgendwelchen technischen Ausfällen. Also es läuft sehr, sehr stabil. Also nach dem Launch hatten wir eigentlich relativ wenig Aufwand mit dem Spiel. Das läuft sehr gut. Der größte Kostenpunkte ist natürlich dann die Realisierung selber. Also die Kosten für solche Digitalanwendungen, die sind schon enorm. Und man muss auch sagen, wenn Numena nicht mit so viel eigener Leidenschaft an diesem Projekt gearbeitet hätte, dann hätte man für den Kostenrahmen, den wir hatten, wahrscheinlich nicht ein solches umfangreiches Spiel realisieren können. Das heißt, das ist wirklich der große Kostenpunkt. Wir hätten das auch aus eigenem Budget nicht stemmen können, sondern konnten es eben nur durch die Förderung vom Land Baden-Württemberg, die es uns ermöglicht hat, ein solches Projekt zu realisieren. Aber wie gesagt, so der laufende Betrieb, die Wartung, das lässt sich ganz gut durch uns managen.
Was mir auch aufgefallen ist, dass dadurch, dass die Keltenausstellung ja relativ klein ist, das ist ja im Endeffekt ein Raum, der relativ schmale Bereiche hat um die Grabkammer, bei der ich auch tatsächlich erst wieder gemerkt habe, wie groß sie ist. Vergisst man gerade relativ schnell, dass das natürlich dann auch sehr, sehr gut in dieser Kompaktheit funktioniert und dass das mir bei der Ausstellung zur Stadtgeschichte zum Beispiel schon wesentlich schwerer vorstellen könnte, wie man das dann halt wirklich in dieser Größe dann auch noch rüberbringt. Während der Entwicklung oder auch an der Resonanz der BesucherInnen Dinge gehabt, die dich jetzt persönlich sehr, sehr stark überrascht haben, also sowohl negativ als vielleicht auch positiv?
Ja, also wie gesagt, wir hatten das Spiel ja nicht konkret für eine junge Zielgruppe entwickelt, sondern wir wollten, dass es möglichst jedem Spaß macht. Ne? Man muss natürlich irgendwo eine Zielgruppe im Kopf haben, aber wir dachten, jeder, der grundsätzlich mit solchen Geräten umgehen kann und Spaß daran hat, der soll dieses Spiel auch mit Freude spielen können. Deswegen war es schon eine Überraschung, dass wir dann festgestellt haben, dass doch sehr viele Jugendliche ins Haus strömen. Also wir machen jedes Jahr eine Besucherbefragung, wo wir dann natürlich auch Grunddaten erfassen, wie das Alter und die Herkunft. Und da haben wir festgestellt, dass in dem Jahr nach dem Launch dieses Spiels der Altersdurchschnitt um 7 Jahre gesunken ist. Also wir hatten immer jedes Jahr einen Altersschnitt um die 50 Jahre und der ist jetzt deutlich gesunken. Und die Gruppe der Jugendlichen, also der unter 18-Jährigen, ist tatsächlich jetzt überrepräsentiert bei uns, wenn man es vergleicht mit der Gesamtbevölkerung in Deutschland. Das ist natürlich ein tolles Ergebnis, was wir so auch gar nicht erwartet haben. Das zeigt sich auch an dem Feedback, was wir bekommen auf Social Media oder in unseren Besucherbüchern, wo ganz viele Jugendliche dann ihre Instagram-Accounts oder TikTok-Accounts angeben. Das ist für uns schon eine neue Erfahrung, weil das eine Gruppe ist, die ist sehr schwer ins Museum zu bekommen und dass die so gerne dieses Spiel spielen, das war für uns natürlich ganz toll zu beobachten.
Das haben wir noch gar nicht gesagt, aber es ist ja tatsächlich auch so, man muss ja noch nicht mal Eintritt zahlen. Man muss auch, wenn man das Augmented Reality Spiel dann spielen will, nicht auch noch dafür Geld zahlen, sondern es gibt beides kostenlos. Und das ist natürlich dann auch nochmal ein riesen Pluspunkt, weil es tatsächlich für jeden auch wirklich dann zugänglich ist.
Genau, das haben wir auch bewusst so gemacht. Wir haben vor einigen Jahren haben wir den Eintritt in die Dauerausstellung bei uns abgeschafft. Wir waren ein bisschen Vorreiter auch für ein Museum in unserer Größenordnung, weil wir natürlich wollten, dass der Besuch des Museums möglichst niedrigschwellig ist. Und wir versuchen auch, vieles kostenfrei anzubieten. Alles geht natürlich nicht. Wir müssen natürlich auch Einnahmen generieren. So ist der Eintritt in die Sonderausstellung zum Beispiel nicht frei. Da müssen wir dann Eintritt erheben. Aber das Augmented Reality Spiel, das sollte eben auch möglichst niedrigschwellig für die Besucher zur Verfügung stehen. Deswegen muss man nur seinen Pass als Pfand abgeben, aber man muss nichts zahlen dafür.
Würdest du dir wünschen, dass das häufiger der Fall ist, also dass gerade so Dauerausstellungen, die auch schon sehr lange existieren, dass die dann zumindest einen sehr niedrigen Preis haben?
Also ich bin da ehrlich gesagt leidenschaftslos, weil es Argumente in beide Richtungen gibt. Es gibt ja auch Untersuchungen dazu, wo evaluiert wurde, ob die Abschaffung des Eintrittspreises die Besucherfrequenz erhöht. Da hat man die Feststellung gemacht, dass die Besucher, die sowieso kommen, dann öfter kommen, aber man nicht unbedingt neue Zielgruppen damit erreicht. Also wenn man denkt, dass man damit sich in die Gesellschaft größer öffnen kann, dann glaube ich, besteht die Gefahr, dass man enttäuscht wird. Es kommen halt dann schon mehr. Also wir merken das schon, dass die Besucherzahl zugenommen hat. Aber wie gesagt, den Studienergebnissen zufolge kommen dann eher die Personen, die sowieso gekommen wären. Nur die kommen halt öfter. Natürlich muss ein Museum sich auch irgendwo finanzieren und man kann auch die Position vertreten, dass Kultur etwas wert ist und etwas kosten darf. Ich denke, das ist eine Entscheidung, die jedes Haus für sich treffen muss. Also ich würde da keine Ratschläge erteilen und ich bin da persönlich auch relativ, ja, wie gesagt, leidenschaftslos.
Ich bin tatsächlich jemand, der es immer wieder schade findet, gerade bei Museen, die tatsächlich gut kommunizieren können, das, was sie eben da haben und das auch vernünftig rüberbringen, wenn das halt dann vielen aus finanziellen Gründen nicht mehr offen steht. Also ich finde, Eintrittspreise, die dann jenseits von 15 Euro liegen, das ist dann auch für Studierende eigentlich nicht mehr darstellbar. Und das finde ich dann schade, weil das gibt dann trotzdem wieder irgendwie diesen Elfenbeinturm.
Das stimmt absolut, ja. Ich meine, die Erfahrung hat man auch selber gemacht als Student, dass man dann auf Museumsbesuche verzichten musste, weil man einfach nicht so viel Geld hatte dafür. Also das ist mir auch oft so gegangen früher, klar. Andererseits zeigt sich schon auch in den Untersuchungen, dass der Eintrittspreis selten die wesentliche Hürde für den Museumsbesuch darstellt. Also die Klientel, die hauptsächlich Museen besucht, das ist eben nach wie vor oft eine Klientel, die eher also etwas älteren Alters ist, etwas besseren sozioökonomischen Status hat. Das sind so die klassischen Museumsbesucher, ob man das will oder nicht. Aber das ist halt so die wesentliche Zielgruppe. Und für die ist dann der Eintrittspreis nicht die wesentliche Hürde. Deswegen denke ich, also das ist schon gut, gerade um auch den Besuch denjenigen zu ermöglichen, die, so wie du es sagst, das aus finanziellen Gründen vielleicht sich 2 oder 3 Mal überlegen müssten. Aber man darf, wie gesagt, nicht zu viele Hoffnungen damit verbinden. Also man muss, glaube ich, schon auch berücksichtigen, was das auch finanziell für ein Museum bedeutet, weil man natürlich den Einnahmenverlust irgendwo auch ausgleichen muss auf eine andere Art und Weise. Also es kann sich einfach auch nicht jedes Museum leisten, den Eintritt abzuschaffen.
Ja, das ist halt das andere Problem mit der Finanzierung. Und da kommen wir dann in Bereiche, wo man tatsächlich über die gesellschaftlichen Interessen sprechen muss. Mal gucken, eine Frage habe ich, glaube ich, noch vergessen.
Ich würde auch gerne noch, weil ich habe, glaube ich, gar nichts gesagt, so zum Inhalt des Spiels, also worum es da geht. Vielleicht kann ich da noch was sagen.
Ja, ich wollte jetzt nicht zu viel dazu spoilern.
Ach so, okay. So vielleicht ganz im Groben.
Du kannst einfach mal erzählen und dann gucken wir einfach und vielleicht lassen wir das ein oder andere drin und das andere macht einfach nur Piep oder so.
Okay. Die Storyline dieses Spiels besteht im Wesentlichen daran, dass man einer fiktiven Wissenschaftlerin begegnet in einem Chat. Das ist Dr. Anna Wagner und die war angestellt im Franziskanermuseum und hat dort eine künstliche Intelligenz entwickelt, die die Grabkammerausstattung des Magdalenenbergs rekonstruieren soll. Aus irgendwelchen Gründen wurde sie entlassen und sie möchte aber an diesem Projekt weiterforschen und braucht dafür die Hilfe der Besucher. Die werden auf eine kleine Tour durch die Ausstellung geschickt, müssen kleine Rätsel und Puzzles lösen und mit jeder Lösung, die sie finden, lernt diese KI dazu und rekonstruiert nach und nach den ehemaligen Grabkammerinhalt. Irgendwann kommt es aber zu einem Zwischenfall. Diese künstliche Intelligenz entwickelt ein eigenes Bewusstsein und dann wird es auch spannend. Da möchte ich nicht mehr verraten. Aber am Ende muss der Spieler dann auch eine Entscheidung treffen, die ihn vielleicht auch selber ein bisschen in Gefahr bringt. Und das heißt also, es ist natürlich eine fiktive Storyline, die sich aber schon wesentlichen Punkten der Geschichte des Magdalenenbergs orientiert. Also wir haben versucht, eine fiktive Geschichte zu erzählen, die aber basiert auf den wissenschaftlichen Erkenntnissen, die es zum Magdalenenberg gibt. Also auch Grabraub spielt zum Beispiel eine Rolle. Das war auch etwas, was uns auch wichtig war, in diesem Spiel mit einfließen zu lassen, weil wir nämlich diese Beraubung des Zentralgrabs relativ gut rekonstruieren können. Und ich glaube, das ist auch eine Besonderheit beim Magdalenenberg, dass man nicht einfach nur feststellt, das Grab wurde beraubt, sondern wir können auch relativ genau sagen, wann es beraubt wurde, nämlich ein paar Jahrzehnte nach der letzten Bestattung im Magdalenenberg. Wir können sagen, wie sie reingegangen sind, also wo das Loch war, durch das sie eingestiegen sind in die Grabkammer. Und sie haben sogar ihre Tatwerkzeuge hinterlassen in Form von hölzernen Grabspaten, die man noch in der Grabkammer gefunden hat. Also diese Beraubung, die kann man sehr gut rekonstruieren und die spielt dann entsprechend auch eine große Rolle in dem Spiel.
Persönlich würde halt weniger von Grabraub sprechen, weil ich wahrscheinlich tatsächlich eine andere Funktion hat. Das wirkt eher, also bei Magdalenenberg, wir kennen das von anderen Grabhügeln derzeit, wahrscheinlich eher damit zu tun hat, dass man bestimmte Objekte nochmal braucht oder anderweitig nutzen will.
Da darf ich da kurz, weil das ist wirklich ein ganz spannender Punkt. Weil gerade bei Magdalenenberg hat sich auch vorgegangen sind. Also es scheint so zu sein, dass die Knochen des Fürsten auch bewusst zerbrochen wurden oder vielleicht auch in diesem Trubel zerbrochen worden sind. Aber so das Gesamtbild, was sich zeigt, ja, wir sagen auch immer, also wenn man diese Vorstellung von Grabraub hat, klar, das kann ein bisschen in die Irre führen, denn man muss sich vorstellen, das kann keine Nacht- und Nebelaktion gewesen sein, sondern die müssen relativ lange daran gearbeitet haben, das müssen mehrere Personen gewesen sein. Das heißt, die Gemeinschaft muss das entweder gut geheißen haben oder vielleicht waren die schon weggezogen und sonst war jemand anderer gekommen oder wie auch immer. Aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass das irgendwelche zwei Grabräuber waren, die dann nachts bei Vollmond kurz ins Grab eingestiegen sind und alles geplündert haben, sondern das muss schon eine andere Aktion gewesen sein. Und ich denke dann immer, vielleicht standen ja auch politische Gründe dahinter. Das könnte ja auch vielleicht so eine Art bewusste Entweihung gewesen sein, gerade wenn man sich diesen wirklich respektlosen Umgang mit den Knochen des Fürsten anschaut. Aber das ist natürlich auch spekulativ, aber ist ein ganz wichtiger Punkt.
Ich fand tatsächlich, dass es im Spiel, ohne es zu verraten, wie ihr es gemacht habt, ich fand, das war sehr, sehr schön umgesetzt. Und das war auch ein sehr, sehr cooler Effekt. Haben auch tatsächlich einen kurzen Moment gebraucht, um zu verstehen, wo wir jetzt eigentlich mit dem Tablet hinzeigen sollen. Das war wirklich sehr, sehr schön. Und du hast ja gerade noch mal gesagt, ja, ihr wolltet halt das schon irgendwie an den Fakten orientieren und nicht zu sehr spekulativ werden. Ich finde, das ist sehr, sehr gut gelungen. Das ist ja immer dieser Balanceakt bei Museen. Es soll ja einerseits die Leute informieren, zeigen, was macht die Wissenschaft. Auf der anderen Seite soll es ja auch unterhalten, weil wenn es einfach nur staubtrocken und langweilig ist, dann geht ja auch wirklich niemand hin und fallen nicht gerne hin. Und deswegen war das ein sehr, sehr schönes Museums-Highlight für mich letztes Jahr. Und ich empfehle jetzt einfach jedem, der hier zuhört und der mal nach Süddeutschland kommt oder in Süddeutschland uns hört, einmal nach Villingen zu fahren und sich das Ganze nochmal anzugucken. Die Eingangsausstellung natürlich auch. Dann danke ich dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass das auch so schnell funktioniert hat mit der Aufnahme. Danke, Peter, dass du da warst.
Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, hier zu sein.
Danke auch allen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.